Also es gibt in der Erfahrung des Zukunftsforschers, der ja auch eine Art Metadisziplin betreibt, versucht herauszufinden, aus welchen Gründen bestimmte Zukunftsbilder entstehen in den Kulturen und den Gesellschaften, gibt es eben so ein paar Grundrichtungen, die man, glaube ich, beschreiben kann, die eigentlich auch so ihr Echo immer schon in der alten Antike hatten. Nicht? Also es gibt so diese Grundhaltung, gibt es wie bei den griechischen Philosophen, kann man die so in drei große Bereiche aufteilen. Eudemismus, also die Idee von einem beständigen Fortschritt, von Kontinuität in einer bestimmten Richtung. Dann Terrorismus, eigentlich ein Wort, das man heute etwas anders gebraucht, aber der Terror ist ja auch schon eine uralte archaische Beschreibung für das, was immer schlimmer wird und uns in den Untergang zieht. Und der Abderismus wäre eben quasi der zufällige Wechsel von auf und ab. Und es wäre einfach ein Zukunftsbild der Zufälle und wo man eigentlich nichts über die Zukunft sagen kann. Das sind so die drei grundlegenden Einstellungen. Und wenn man das, kann man so ein bisschen ganz gut auf unsere heutige Zukunftsdebatte projizieren. Was man eben als Erfahrung macht, ist ja auch, dass Zukunft was sehr Subjektives hat, also was Menschen glauben, über Zukunft zu wissen. Das sind oft innere Konstruktionen. Das hängt eben auch damit zusammen, ob man ein fröhlicher Mensch oder ein zuversichtlicher Mensch ist oder ein eher depressiver Mensch. Und das ist, wenn Sie so wollen, die Metawissenschaft der Zukunft, die ich eigentlich sehr spannend finde, weil in meinem 25-jährigen Leben als Zukunftsforscher habe ich eben gemerkt, dass alles Mögliche über Zukunft behauptet und gesagt wird, auch von mir, was oft eben relativ wenig mit der Zukunft zu tun hat, sondern eher mit uns selbst, als Person oder als Gesellschaft. Also ich glaube, das ist das, was man am Anfang mal so als Schleife auftun muss, sich selbst zu reflektieren in seinen Zukunftsbildern. Und das versuche ich eben in meiner Arbeit auch mit Unternehmen, mit Firmen, mit auf meinen Vorträgen herzustellen, dass die Leute sich selbst erkennen, nicht?
Ja, also der Blick auf die Zukunft als Spiegel der Gegenwart gewissermaßen, wie Sie das jetzt gerade beschreiben. Und wenn man jetzt daran denkt, was da heute so passiert, vielleicht auch in Literatur und Film, hat man halt oft einerseits diese Zombie-Visionen und Weltuntergangsvisionen, natürlich auch im Zusammenhang mit Klimawandel. Und aber andererseits auch dann, wenn es um Digitalisierung geht oder neue Techniken, so ein Bild von einer Technik, die uns retten wird. Das sind so zwei Sachen, die mir jetzt aus meinem Alltag präsent sind.
Fangen wir mal beim einen an, die Digitalität und die künstliche Intelligenz. Das ist ja in der Tat ein Märchen, nicht? Das ist eine Erzählung, die wir uns in der Gesellschaft selbst erzählen. Und das ähnelt natürlich sehr stark in manchen Zügen den alten religiösen Erlösungsfantasien, nicht? Also eine der momentan am schärfsten gehandelte Zukunftsutopien oder Visionen ist die von Ray Kurzweil, einem amerikanischen Zukunftsforscher, der jetzt bei Google ist. Und der spricht ja von der Singularität. Also die Singularität stellt er sich eben so vor, dass in gar nicht mal langer Zeit, 30, 40 Jahren, wird der technische Fortschritt so rasend schnell geworden sein, dass er quasi den Menschen in sich aufnimmt und dann unsterblich macht. Also wir werden dann quasi digitalisiert und werden unsterblich in den Maschinen weiterleben. Das ist eben der Transhumanismus in der verschärftesten Form. Und das ist Erlösung, nicht? Also wenn man Kurzweil ein bisschen kennt, ist auch ein sehr trauriger Mensch und hat Angst vor dem Tod, wie wir alle. Und die Technologie hat dann eben so diese Funktion, das Himmelsreich. Und hat ja so auch diesen auflösenden Charakter, nicht? Also alles wandelt sich in Daten und wir schweben quasi in diesen Himmel hinein. Das ist natürlich sofort wieder konterkariert von der Angst, nicht? Das dann wiederum in die Apokalypse zieht, in den Untergrund, in den Abgrund, in die Hölle, in der wir dann unterdrückt von Maschinen vor uns hin schnaufen als Sklaven einer Hyperintelligenz. Matrix-mäßig, ne? Also das ist, glaube ich, immer so eine Doppelfantasie, Erlösung und Abgrund. Das ist die große Debatte heute gerade in unserer Gesellschaft. Aber das war ja immer so, auch in meiner Kindheit, in den 60er Jahren, war Technologie eben so ein Erlösungssehnsuchtsgebäude, nicht? Also da ging es ganz stark um Weltraumfahrt, also wir flüchten, wir gehen in den Weltraum hinein, der eben beschrieben wurde als eine Art großer Funpark. Und das ist wahrscheinlich so ein ewiges recyceltes Thema, ne? die Technologie, die uns zur Selbsttranszendenz hilft. Und die Frage ist eben, ob man dagegen, das ist so meine Arbeit oder mein Anliegen, ob man dagegen auch eine andere Weise der Zukunftsbetrachtung setzen kann, nämlich letztendlich eine humanistische, die eben den Menschen nicht überwinden will. Ja, also in diesen ganzen Utopien wird ja immer der Mensch auch als fehlerhaft und eine Fehlkonstruktion letztendlich wahrgenommen, ja, den man möglichst abschaffen muss, transzendentalisieren muss. Aber es könnte ja auch sein, dass der Mensch in sich ganz okay ist, ne? Und wir eine Technologie entwickeln und steuern sollten, die nach menschlichen Kriterien funktioniert. Das wäre so meine Antwort darauf.
Ja, das könnte uns vielleicht auch dazu hinführen, zu Ihrem Buch, das Sie vor einigen Jahren veröffentlicht haben, das da heißt Anleitung zum Zukunftsoptimismus. Was verstehen Sie unter Zukunftsoptimismus?
Ja, in diesem Wort ist natürlich eine Provokation insofern drin, als dass, wenn man das Buch liest, weiß man, dass ich eigentlich kein Optimist bin im klassischen Sinne. Das ist ja die Frage, wie man das definiert. In der groben Definitionsweise ist ein Optimist eben einer, der glaubt, dass immer alles gut wird, und ein Pessimist ist immer einer, der alles schon vorher weiß, weil er weiß, dass alles schlecht wird, nicht? Und das sind natürlich Vereinfachungen, Regressionen, die immer ins Unglück führen, nicht? Also der Optimist stolpert wie im Märchen dann eben mit seinem Hans-Guck in die Luftblick über den nächsten Stein. Und die Frage ist ja, wer hat zum Beispiel die großen Krisen in den letzten Jahren verursacht? Also zum Beispiel die Bankenkrise, es waren ja Optimisten. Und der Pessimismus ist halt eine sehr weit verbreitete Lebenshaltung, die momentan ja auch gefährlich und geschichtsmächtig wird. Also in seiner aggressiven Form, in seiner bösartigen Form, in seiner entäußerten Form können wir ja heute die Krisen auch als Pessimismuskrisen nehmen. Nicht? Also der Populismus, den wir heute als Bedrohung von humanen Errungenschaften durchaus spüren können, der argumentiert eben durchaus pessimistisch. Also die Welt ist verderbt, die Demokratie funktioniert nicht, alles geht den Bach runter und deshalb müssen wir jetzt völkisch irgendwas, worum es da geht, ist dann eigentlich unklar, aber es ist jedenfalls immer der Hass und die Abneigung gegen Gruppen, das ist ja auch sehr pessimistisch. Und zwischen diesen beiden Polen, also naiver Optimismus und bösartiger Pessimismus, glaube ich, muss man auch eine andere Haltung formulieren. Und Anleitung zum Zukunftsoptimismus ist eigentlich nur ein Trick als Titel. In Wirklichkeit versuche ich da auf die Angst der Menschen einzugehen und zunächst mal klarzumachen, dass die auf Fehlprognosen und Fehlprojektionen beruhen. Also wenn wir uns die großen, langfristigen, fundamentalen Trends der Welt anschauen, ob es jetzt Hunger ist oder Krieg oder Lebenserwartung oder Gesundheit, dann sind diese Trends positiv. Und wenn man das sagt, das merken Sie vielleicht jetzt an Ihrer eigenen Reaktion, dann kriegen alle Leute schon Schaudern. Ne? Das kann gar nicht sein. Was, wie bitte? Positive Entwicklung dieses Planeten, es geht doch alles den Bach runter. Ne? Und das ist eben eigentlich das Thema, dass wir durch eine Hypermedialität, also durch eine Übermacht der Medien, die inzwischen Wirklichkeiten produzieren, also die Debatte um Fake News ist eigentlich längst hinter uns, sondern es sind eigentlich Weltbilder, die dort propagiert werden, Selektionen von Negativität in einer Erregungsmedienkultur, dass wir auf einem völlig falschen Weltbildern unser Dasein quasi beziehen. Und das versuche ich. Ich versuche das ein bisschen zu schütteln einfach bei den Leuten. Das ist natürlich ganz schwierig, weil wenn sie dann noch in der Veranstaltung sagen, wir werden Global Warming bewältigen, wir werden die CO2-Flut, die wir in die Atmosphäre gesetzt hat, überwinden, dann führt das zu interessanten Reaktionen im Publikum. Und da geht es eigentlich dann eher um so einen Begriff, der anders gepolt ist, nämlich Zuversicht. Zuversicht ist ein Begriff, den finde ich besser, weil er auch uns selbst eine Verantwortung überlässt. Und Zuversicht ist eine innere Haltung, die, glaube ich, grundmenschlich ist, dass man das tut, was man kann, und auch um die Welt besser zu machen. Und dass man auch glaubt, dass man Teile bewirken kann. Ich glaube, dass das eine grundmenschliche Bedingung für das Leben ist, für die innere Vitalität.
Auf der anderen Seite, wenn man jetzt über diese Katastrophenszenarios bezüglich des Klimawandels nachdenkt, da ist man ja in der Wissenschaft schon sehr skeptisch, ob man so eine Klimakatastrophe vermeiden kann. Und was ich mich da aber frage, inwiefern sind denn diese Szenarios Ihrer Meinung nach nötig, um auch die Menschen aufzuschütteln und dann auch tatsächlich so eine Reaktion in Gang zu setzen, dass sich etwas ändern kann?
Ja, darüber wissen wir jetzt eben schon ein bisschen mehr, weil diese zivilisatorische Apokalypse-Angst, die gibt es ja schon ein paar Jahre. Seit meiner Jugend eigentlich kenne ich das. Der Club of Rome in den 70er Jahren mit seinem Buch Die Grenzen des Fortschritts, Die Grenzen des Wachstums. Damals hat das ja angefangen, dass man gesagt hat, die menschliche Zivilisation, technische Zivilisation wird den Planeten verderben und umbringen am Ende. Und das war ein Bild, was sich so festgesetzt hat. Es hat natürlich auch, es sind auch tiefe religiöse Wurzeln mit drin in dieser Idee. Und es hat sich eben herausgestellt, dass die apokalyptische Warnung eher die gegenteilige Wirkung hat. Es demoralisiert Menschen. Es gibt ja Leute, die haben das nochmal weitergezogen. Roland Emmerich in seinem berühmten Global Warming Film, in dem eben im zweiten Film von Roland Emmerich wird ja dann auch noch der Himalaya unter Wasser gesetzt. Nicht? Also so ins Extrem die Ängste pushen. Und dann hat man die Leute danach gefragt, glaubt ihr eigentlich, dass das Global Warming wirklich existiert, nachdem sie in dem Film waren? Und dann haben die gesagt, nee, eigentlich nicht. Ne? Weil sie natürlich verstanden haben, dass es eine reine Fiktion war. Also das ist immer sehr eitel und ich glaube auch sehr narzisstisch, wenn man sich auf die Bühne stellt und sagt, die Welt geht unter, ich drohe mit dem Zeigefinger. Aber das setzt die Leute eher in eine Art Angstlust. Ne? Und das ist, man muss wissen, dass eben die Angstlust einer der bewährtesten Wege ist, mit Ängsten umzugehen. Man besetzt Angst eigentlich mit Lust. Das ist im menschlichen Hirn kann das so funktionieren und dann ist sie nicht mehr wirklich bedrohlich. Und dann kodiert man quasi die Apokalypse um, auch als ein eigenes Intensitätserleben. Das ist auch meine Lebenserfahrung, dass es auch Bewegungen geben kann, soziale Bewegungen wie die Ökologiebewegung, die eine Menge bewirken. Ich finde, heute schon eine Menge bewirkt haben und dass das auch weitergeht. Ne? Aber es gibt natürlich eine Anzahl von Menschen, die auch, ich sag's mal ein bisschen vorsichtig, aber doch deutlich mit Apokalypse-Drohung sehr gutes Geld verdienen.
Was Sie da jetzt beschreiben, sind natürlich auch Extreme, die mit populistischen Mitteln teilweise arbeiten und dann ganz starke, symbolträchtige Bilder zeichnen. Genau. Was man nochmal unterscheiden kann davon, finde ich, dann wissenschaftliche Studien, die aber durchaus trotzdem Katastrophenszenarien zeichnen.
Ja, das sind dann Szenarien, aber man muss dann eben so damit umgehen. Also der apokalyptische Kurzschluss ist ja, dass wir die Szenarien, die negativsten Szenarien als Wirklichkeiten dann anerkennen und als Maßstab nehmen. Und wenn Sie heute in die Debatte über Global Warming unterwegs sind, merken Sie, dass die Leute vollkommen irre Vorstellungen haben. Ja? Also eben so Katastrophenfilme da hineinmischen. Also die IPCC-Szenarien sind, dass eigentlich in den schlechteren Fällen 2 bis 3 Grad Erwärmung oder vielleicht sogar 4 wird der Meeresspiegel vielleicht um 1 Meter steigen, maximal. Das würde die Menschheit nicht ausrotten. Das würde wahrscheinlich Venedig endgültig beschädigen. Das reicht ja nicht. Also das Hirn hat sofort dieses Bedürfnis nach mehr. Ne? Und deshalb kommen die Leute immer und sagen, ja, also es gibt jetzt Wissenschaftler haben gesagt, es könnten auch 8 Meter werden. Ne? Die Wissenschaft arbeitet ja heute auch medial vermittelt über Bilder. Und da erzeugt sich eben eine quasi eigene Wissenschaft, also im Sinne auch eines Tunnelbewusstseins der Menschen. Also dann bin ich ja auch fein raus. Ja? Brauche ich nichts tun, muss mich nicht mit diesen Schwierigkeiten, wie esse ich gesund, das muss ich dann alles nicht tun. Oder die Leugnung. Das ist ja das, was wir im Trumpschen Populismus haben oder auch im AfD-Populismus. Global Warming gibt es gar nicht. Es wird ganz viele verschiedene Weltuntergänge geben, die aber immer wieder neue Evolutionen erzeugen. Weil in Wirklichkeit natürlich, das ist ja auch, die Erde ist ja das Produkt kosmischer Katastrophen. Und insofern geht es nach jeder Katastrophe immer irgendwie weiter und nochmal weiter und den Planeten umzubringen, das ist systemisch praktisch unmöglich. Also das ist eigentlich eine große Größenfantasie. Das ist noch viel schwindelerregender, ja? Weil wie sollen wir jemals verstehen, wie die Menschen, wenn es dann überhaupt welche sind oder wie können wir das definieren, in 10.000 Jahren oder in 1 Million Jahre aussieht. Das macht uns sehr schwindelig.